NDR Info. Echo des Tages.
Schönen guten Abend, ich bin Anna Osius und begrüße Sie heute zu diesen Themen. Spionageenthüllungen, das hat der Bundesnachrichtendienst systematisch abgehört, zum Beispiel die Türkei. Das hat jetzt diplomatische Konsequenzen, wir berichten und kommentieren. Außerdem schwere Kämpfe in der Ukraine, offenbar haben Raketen einen Flüchtlingskonvoi getroffen. Es gab viele Tote. Ein Whistleblower will sich nicht mehr verstecken. WikiLeaks-Gründer Julian Assange kündigt an, bald die ecuadorianische Botschaft in London zu verlassen. Und weitere Rassenproteste im US-amerikanischen Ferguson. Der Gouverneur schickt jetzt die Nationalgarde. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Herzlich willkommen. Ja, die Berichte, nach denen der Bundesnachrichtendienst BND jahrelang die Türkei bespitzelt hat, haben nun diplomatische Folgen. Das türkische Außenministerium hat den deutschen Botschafter zum Gespräch, sagen wir mal, eingeladen. Und auch in Berlin schlägt die Thematik hohe Wellen. Jetzt wird sich der NSA-Untersuchungsausschuss mit dem Thema befassen. Carsten Schabowski fasst die Berliner Reaktionen zusammen.
Alles geheim, darum keinen Kommentar. Vielmehr sagte die Bundesregierung zu den Spionagevorwürfen heute nicht. Nur noch das hier, das parlamentarische Kontrollgremium, das unter anderem für die Überwachung der Geheimdienste zuständig ist, werde regelmäßig informiert.
Und deshalb gibt es ja dieses parlamentarische Kontrollgremium, dass die Nachrichtendienste eben durch gewählte Abgeordnete entsprechend kontrolliert werden können und deren Handeln beobachtet werden kann. Aber es sind keine Fragen, die man in der Öffentlichkeit diskutieren kann.
Erklärte Vizeregierungssprecherin Würz. Ein Update zu den neuesten Meldungen habe das Gremium erst vor kurzem bekommen. Ein weiteres soll zeitnah folgen. Mehrere Unionspolitiker verteidigten das mutmaßliche Spionieren, unter anderem auch Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Er ist der Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages.
Sie ist auch ein problematischer Partner, nicht nur, weil sie gemeinsame Grenzen mit dem Iran, Irak und Syrien hat, nicht nur, weil es extremistische Organisationen aus der Türkei auch bei uns in Deutschland gibt. Wir brauchen eigene Erkenntnisquellen.
Welche Länder hat der Bundesnachrichtendienst wie im Visier? Die Opposition fordert von Kanzlerin Merkel Aufklärung. Hans-Christian Ströbele ist mit 75 der Dienstälteste im parlamentarischen Kontrollgremium. Der grüne Politiker will Klarheit zur Not erzwingen.
Ich erwarte von der Bundesregierung, insbesondere Kanzleramt und Kanzlerin, eine ganz schnelle Information zu diesen neuen Meldungen in der Öffentlichkeit.
Auch wenn möglicherweise nicht türkische Minister direkt, sondern nur zum Beispiel Vertreter der kurdischen PKK bespitzelt worden sind. Heute wurde deutlich, als offizieller Freund darf sich die Türkei offenbar nicht fühlen. Zum Ärger von André Hahn, der für die Linken im parlamentarischen Kontrollgremium sitzt.
Also es gibt Freunde, wie beispielsweise die Amerikaner, wo man keinerlei eigene Spionageaktivitäten hat. Und dann gibt es Partner, mit denen man zusammenarbeitet, was aber nicht ausschließt, dass man auch hin und wieder selber tätig wird oder wie bei der Türkei sogar in größerem Umfang.
Höflich aber bestimmt wurde heute der deutsche Botschafter in Ankara ins türkische Außenministerium gebeten, um aufzuklären. Ein freundliches Gespräch, betonte der Sprecher des Außenministeriums Schäfer.
Es war ausdrücklich keine Einbestellung. Das Gespräch hat der deutsche Botschafter in der Türkei, Herr Pohl, mit einem Vertreter des türkischen Außenministeriums geführt. Dieses Gespräch ist in einer freundlichen Atmosphäre verlaufen.
Und sorgte trotzdem für Ärger. Wie war das noch? Deutschland soll weltweit mehr Verantwortung übernehmen, wünschen sich viele. Ob die Aktivitäten des Bundesnachrichtendienstes aber der richtige Weg in diese Richtung sind, das ist die große Frage.
Tja, da war die Kritik an den Abhör- und Spionagepraktiken der Amerikaner doch so laut gewesen in Berlin. Und jetzt das. Der Bundesnachrichtendienst spioniert offenbar selbst eifrig. Ist das alles keine Überraschung? Paul Elmar Jörres kommentiert.
Ist der BND auch nicht besser als die großen amerikanischen Geheimdienste? Ein Telefongespräch der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton sei abgehört worden. Als sie mit dem Flugzeug in einer Gegend unterwegs war, in der der BND die Telekommunikation überwacht, wurde ein Gespräch von ihr abgefangen. Die Tatsache als solche wird die Amerikaner überhaupt nicht überrascht haben. Dumm war nur, dass das Gespräch abgeschrieben und nicht sofort vernichtet worden war. Doch diese Panne lässt sie aus der Welt schaffen. Zudem soll der BND seit Jahren den NATO-Partner Türkei ausgespäht haben, das enthüllte jetzt der Spiegel. Aber mal ehrlich, wen überrascht diese Nachricht? Was soll ein Auslandsnachrichtendienst denn tun? Die Türkei ist ein NATO-Partner, ja, aber gleichzeitig ein problematischer Freund. Wenn junge Männer und Frauen aus Deutschland auf Seiten der Islamisten am Krieg in Syrien und dem Irak teilnehmen wollen, will die Bundesregierung, wollen die Sicherheitsbehörden wissen, wie sie dahin kommen, welche Wege sie benutzen und welche Schleusernetzwerke ihnen dabei helfen. Die Türkei steht in dem Verdacht, in den zurückliegenden Monaten einen kleinen Grenzverkehr nach Syrien geduldet zu haben. Darüber muss man mit der türkischen Regierung ein ernstes Wort reden, aber ohne vertrauliche Information geht das nicht. Die kurdische PKK ist für alle westeuropäischen Staaten eine Terrororganisation und verfügt in Deutschland über gewaltbereite Anhänger. Je nachdem, wie die Situation in ihrem Herkunftsland ist, ob die Kämpfe in Südostanatolien zunehmen oder nicht, muss man hier bei uns mit gewalttätigen Auseinandersetzungen rechnen oder eben nicht. Letztes Beispiel. Wir haben hier mit Spannung verfolgt, wie die türkische Regierung mit ihren eigenen Kritikern umgeht, und wir haben darüber gerätselt, wie stark die Opposition wirklich ist, die in Istanbul im Gezi-Park demonstrierte. All diese Fragen lassen sich nicht beantworten, wenn man ausschließlich die Depeschen der deutschen Botschaft liest oder mit türkischen Offiziellen redet. Um ein möglichst vollständiges Bild zu bekommen, braucht man auch verlässliche, unvertrauliche Informationen. Die türkische Regierung hat nun den deutschen Botschafter einbestellt. Das war nach der Veröffentlichung zu erwarten. Wie hätte die Regierung in Ankara auch anders handeln sollen? Vielleicht eröffnet sich jetzt beispielsweise die Möglichkeit, nachdrücklicher mit den Verantwortlichen in Ankara über den kleinen Grenzverkehr nach Syrien zu reden. Die Aufregung in Berlin über die Spionageaffäre ist laut und gleichzeitig sehr künstlich. Wer sich mit Außen- und Sicherheitspolitik auskennt, wird, wie gesagt, nicht überrascht gewesen sein. Und so ahnungslos, wie sich einige Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums nach der Veröffentlichung gegeben haben, waren sie wohl nicht. Vielleicht sollten sie den Rat des Grünen Jürgen Trittin beachten, der seinen Kollegen weniger Wehleidigkeit empfahl.
Ein Kommentar von Paul Elmar Jörres für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Tja, die gesamte Spionage des amerikanischen Geheimdienstes NSA ist ja erst bekannt geworden, weil der Whistleblower Edward Snowden sie aufgedeckt hat. Snowden zahlt dafür einen hohen Preis, er hält sich in Moskau versteckt und er hat einen prominenten Whistleblower-Kollegen, dem es nicht viel besser geht, Julian Assange, der WikiLeaks-Gründer. Sie erinnern sich, auch er hat mit seinen Enthüllungen vor 4 Jahren die Wut der US-Behörden auf sich gezogen. Außerdem werden ihm in Schweden Sexualstraftaten vorgeworfen. Und so ist Assange auf der Flucht. Er hat seit 2 Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London Unterschlupf gefunden. Jetzt aber will er raus.
Seit genau 791 Tagen hält sich Julian Assange in der Botschaft Ecuadors auf, mitten in London. Naht nun womöglich das Ende seines Asyls dort? Nach einem Treffen mit dem ecuadorianischen Außenminister Ricardo Patiño kündigte der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks jedenfalls heute vor Journalisten an, die Botschaft bald verlassen zu wollen.
Ich kann confirm, that I am leaving the embassy soon.
Was genau bald heißt, ließ Assange jedoch offen. Und ebenso, wie er die Botschaft verlassen will, ohne von der britischen Polizei festgenommen zu werden, die vor dem Gebäude postiert ist. Denn es liegt weiter ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vor. Schwedische Ermittler wollen ihn befragen, da 2 Frauen ihm sexuelle Übergriffe vorwerfen. Assange tritt die Taten heute erneut ab. Es sei nach 2 Jahren an der Zeit, so Patiño heute, dass Assange freikomme.
Esta situación debe terminar. 2 años es demasiado. Es hora de liberar a Julian Assange.
Der 43-Jährige fürchtet indes nicht nur seine Auslieferung nach Schweden, sondern von dort womöglich an die USA. Dort ermitteln die Behörden gegen ihn, seit WikiLeaks vor rund 4 Jahren Depeschen über bis dahin geheime Aktivitäten der USA im Irak und in Afghanistan veröffentlicht hatte. Britischen Medienberichten zufolge leidet Assange an chronischem Husten, Herzbeschwerden, hohem Blutdruck und Schlafmangel. Dies könnten Folgen eines Vitamin-D-Mangels sein, der auftritt, wenn wenn ein Mensch nicht ans Sonnenlicht kommt. Bei seinem Auftritt heute in der Botschaft sah Assange blass und leicht aufgedunsen aus. Er selbst deutete lediglich an, dass er gesundheitliche Probleme habe. Säße er in einem Gefängnis, so Assange, dann dürfte er laut Vorgabe der Vereinten Nationen wenigstens einmal am Tag für eine Stunde an die frische Luft und sich bewegen.
The United Nations minimum standard for prisoners is 1 hour a day of outside exercise or outside work.
Assange hat in der Botschaft ein kleines Zimmer mit Bett, Schreibtisch, Laptop und Internetanschluss. Fit hält er sich angeblich durch Fußballspielen auf den Fluren des Gebäudes. Er sei einsam und vermisse seine Familie, das sagte er am Wochenende in einem Interview mit der Daily Mail. Sein juristischer Beistand in Großbritannien ist die Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin, die Verlobte des US-Schauspielers George Clooney. Nach Assanges Worten hat die britische Polizei bereits 7 Millionen Pfund ausgegeben, um die Botschaft zu bewachen, seit er dort Zuflucht gefunden hat. Dieses Geld könne doch viel sinnvoller eingesetzt werden, so Assange, für Krankenhäuser, Lehrer oder Essen für Bedürftige. Der WikiLeaks-Mann genieße weiter den Schutz Ecuadors, das versicherte der Außenminister des Landes heute erneut. Das Asyl war erst vor kurzem verlängert worden.
Und der ecuadorianische Außenminister hat sich zum Fall Assange heute schon mit seinem britischen Amtskollegen verabredet. Das Thema wird uns also weiter beschäftigen. Aus London berichtete Stefanie Pieper. Schreckliche Nachrichten heute aus der Ukraine. Dort ist offenbar in der Nähe der Stadt Lugansk ein Konvoi mit Flüchtlingen beschossen worden. Näheres ist noch nicht bekannt, aber die Lage spitzt sich dort immer weiter zu. Bernd Großheim.
Die Gefechte im Osten der Ukraine scheinen an Heftigkeit zuzunehmen. In Donetsk wurde eine Pumpstation getroffen. Seitdem gibt es in der Millionenstadt kein Wasser mehr. Die Armee wirft den Separatisten vor, eine Autokolonne von Flüchtlingen beschossen zu haben. Der Sprecher des Sicherheitsrates, Lysenko. Die Terroristen haben erneut ein blutiges Verbrechen begangen. Nicht weit von der Stadt Lugansk, zwischen den Orten Krashevate und Novosvitlivka, haben die Terroristen mit Mörsern und Raketenwerfern, die aus Russland stammen, eine Kolonne von Zivilisten beschossen, die versuchten, das Kampfgebiet zu verlassen. Es gibt viele Tote, auch Frauen und Kinder. Die Separatisten wiesen die Darstellung umgehend zurück und beschuldigten ihrerseits die Armee, den Flüchtlingstreck beschossen zu haben. Unabhängige Berichte zu einem Angriff auf Flüchtlinge liegen nicht vor. Der russische Außenminister Lavrov wies nach dem Treffen mit seinen Kollegen aus Deutschland, Frankreich und der Ukraine noch einmal Berichte zurück, Russland liefere Waffen an die Separatisten oder russische Truppen bewegten sich auf dem Gebiet der Ukraine. Auch wenn allerhand Falschmeldungen in die Medien gelangen, können Erwachsene zwischen Wahrheit und Lüge leicht unterscheiden. Zum Beispiel, wenn Präsident Poroschenko dem britischen Premierminister Cameron erklärt, dass ukrainische Truppen eine russische Militärkolonne vernichtet hätten, die in die Ukraine eingedrungen sei. So etwas ist nie geschehen. Wir haben dazu alles gesagt. Vielmehr wurde eine ukrainische Kolonne, die möglicherweise die Hilfslieferungen nicht zulassen wollte, von den Freiheitskämpfern vernichtet. Tja, falls so etwas als glorreiche Erfolge der ukrainischen Truppen ausgegeben werden, bitte sehr, doch warum beschuldigt man dabei uns? 3 Journalisten, 2 Briten und 1 Russe hatten beobachtet und fotografiert, wie 23 russische Militärfahrzeuge über die Grenze in die Ukraine fuhren. Die angebliche Vernichtung der Kolonne durch ukrainische Truppen wurde nicht dokumentiert. Lavrovs Darstellung, Separatisten hätten einen Armeekonvoi zerstört, ist aber ebenso nicht bewiesen. Unterdessen steht der russische Hilfstransport noch immer an der ukrainischen Grenze. Offenbar fehlen dem Internationalen Roten Kreuz Sicherheitsgarantien von Armee und Separatisten. Ukrainische Hilfslieferungen wurden bereits an notleidende Bevölkerung verteilt. Der ukrainische Außenminister Klimkin formulierte noch einmal seine Bedingungen für eine Feuerpause. Er sagte, die russische Grenze müsse so gesichert werden, dass keine Waffen und Kämpfer mehr in die Ukraine kommen. Die OSZE müsse die Waffenruhe überwachen und die Separatisten müssten alle Gefangenen freilassen.
Schwere Kämpfe heute in der Ostukraine. Und auch in Brüssel war der Konflikt heute Thema. Es ging um die Sanktionen, die Russland gegenüber westlichen Staaten verhängt hat. Moskau hat ja verfügt, dass 1 Jahr lang keine Agrarprodukte aus dem Westen nach Russland eingeführt werden dürfen. Das beunruhigt vor allem die hiesigen Bauern, Obst- und Gemüsebauern. Heute hat die EU-Kommission ein Notprogramm aufgelegt. Ab sofort stehen für die Bauern 125 Millionen Euro zur Verfügung. Aber die Soforthilfe hat auch Schattenseiten. Andreas Meyer-Feist hat einen belgischen Bauern getroffen.
Ein belgischer Obstbauernhof. Die Traktoren und die Anhänger stehen bereit für die große Ernte. Gut sehen sie aus, die Birnen, dick, grün, fest und saftig. Russland ist für Vincent Goffrin der größte Kunde.
Parce que les Russes recherchent de bons fruits, c'est-à-dire exactement ce que nous avons ici.
Auf besonders gute Früchte legt die russische Kundschaft viel Wert. Genau das, was Vincent Goffrin zu bieten hat.
80% partiront auch ici.
80% seiner Ernte gehen nach Russland, normalerweise. Jetzt hat er die Wahl. Er kann das für Russland bestimmte Obst einfach an den Bäumen verfaulen lassen, also gar nichts tun. In diesem Fall erstattet ihm die EU die Hälfte von dem, was er in Russland für seine Ernte bekommen hätte. Das Prinzip der Entschädigung lautet: keine Ernte, der halbe Preis. Ein trauriges Geschäft, reine Verschwendung, eine Sünde. So etwas können wir doch eigentlich nicht machen. Aber die Konsequenzen werden schrecklich sein, fürchtet sein Sohn Nicolas. Wir brauchen jetzt eben andere Abnehmer. Die müssen wir jetzt finden. Es ist wirklich sehr kompliziert. Er möchte sein Obst nicht einfach wegschmeißen, auch wenn es dafür eine EU-Entschädigung geben soll. Er möchte den vollen Preis, den er auch von seinen russischen Abnehmern bekommen hätte. Auch dafür soll es eine Brüsseler Lösung geben. Um eine EU-Entschädigung in dieser Höhe zu bekommen, muss er seine Ernte aber kostenfrei verteilen. An Schulen, Kinderheime oder auch an Zoos. Das ist die Voraussetzung. Diese Abnehmer müssen aber erst mal gefunden werden. Transport und Übergabe müssen organisiert werden. Die Alternative? Die Birnen werden geerntet, billigst verkauft und zu Saft gemacht. Dann wird aber nur die Hälfte des Preises erstattet. Nicht mehr, als wenn das Obst weggeschmissen wird. Der EU-Kommission ist das am Ende egal. Entscheidend sei, dass die Preise einigermaßen stabil bleiben, dass der Markt nicht mit Dumpingangeboten überschwemmt wird, mit Ware also, die eigentlich für Russland vorgesehen war. Unter dem russischen Exportstopp sollen am Ende nicht die leiden, die nie Geschäfte mit Russland gemacht haben und das auch nie wollten. Vor allem bei Birnen kann das jetzt zum Problem werden. 8% der diesjährigen EU-Ernte sollte nach Russland exportiert werden. In Belgien ist der Prozentsatz noch höher. Vor allem Belgien, die Niederlande, Polen und Spanien waren bisher gut im Geschäft mit Russland. Ihre Forderung? Brüssel soll einspringen, wenn Russland nicht zahlt. So wird es wohl kommen. Nicht jeder ist glücklich darüber. Vorsichtige Kritik gibt es aus Deutschland. Hier wird vergleichsweise wenig Obst und Gemüse nach Russland exportiert. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt rechnet ohnehin nicht damit, dass Russland seinen Importstopp lange durchhalten kann. Zu groß sei die Abhängigkeit vom EU-Markt. Die belgischen Birnbauern kümmert das erstmal nicht. Sie sind froh, wenigstens etwas zu bekommen und hoffen, dass die Geschäfte im nächsten Jahr wieder blendend laufen.
Und wir gehen in die USA. Dort nehmen die Proteste in Missouri, in der US-Kleinstadt Ferguson, immer noch kein Ende. Die mehrheitlich afroamerikanische Bevölkerung geht ja seit Tagen auf die Straße, weil ein Teenager von einem weißen Polizisten erschossen wurde. Es kommt seitdem fast jede Nacht zu blutigen Ausschreitungen und Plünderungen. Jetzt schickt der Gouverneur die Nationalgarde nach Ferguson, aber die Lage ist offenbar weiter eskaliert.
Die Stimmung in Ferguson wird immer aggressiver. Wenige Stunden nach einem Gedenkgottesdienst für den getöteten 18-Jährigen und einer friedlichen Demonstration eskalierte die Lage in der Kleinstadt erneut. Randalierer blockierten eine Straße und warfen Molotow-Cocktails auf die Sicherheitskräfte. Die Polizei reagierte mit Tränengas. Einsatzleiter Ron Johnson, der die Lage in den vergangenen Tagen beruhigen wollte, indem er sich an die Spitze von Protestmärschen gestellt hatte, wirkte in der Nacht konsterniert. Wir mussten reagieren. Es fing mit Schüssen auf einen Zivilisten an. Als zusätzliche Beamte eingriffen, wurden sie beschossen und mit Brandbomben beworfen. Diese friedliche Demonstrantin reagierte wütend auf den Polizeieinsatz.
Wir waren friedlich. Das ist unacceptable und das ist nicht.
Einige wenige Randalierer beschädigen das Ansehen von Ferguson und der Menschen, die hier für mehr Gerechtigkeit demonstrieren, beklagt Maria Chappelle Nadal. Die dunkelhäutige Lokalpolitikerin ist Abgeordnete im Senat des Bundesstaates Missouri und protestiert seit einer Woche gegen die tödlichen Schüsse eines Polizisten auf den unbewaffneten schwarzen Jugendlichen Michael Brown. Die Plünderer nennt Chappelle Nadal eine Schande.
They're a disgrace. They're fools. They are a disgrace to this entire movement. What we are trying to address is the intimidation and harassment of police officers onto young people.
Auch der Anwalt der Familie von Michael Brown hofft, dass der kleine Vorort von St. Louis endlich zur Ruhe kommt. Dabei setzt Daryl Parks auch auf die Nationalgarde, die Missouris Gouverneur Jay Nixon nach den erneuten Ausschreitungen nach Ferguson beordert hat.
Hopefully it'll bring calm. That's my prayer and that's the family's prayer. It'll bring calm to the situation that the community can go back to normal and that we can have law and order again.
Eine unabhängige Autopsie des erschossenen Jugendlichen hat ergeben, dass dessen Körper von mindestens 6 Kugeln getroffen wurde, 2 davon in den Kopf. Demonstranten sprechen von einer Exekution des unbewaffneten Michael Brown durch den Polizeibeamten. Die Bundespolizei FBI hat mittlerweile eine Untersuchung begonnen, um eventuelle Bürgerrechtsverletzungen im Todesfall Michael Brown festzustellen. Präsident Barack Obama, der für einen Tag seinen Sommerurlaub auf der Insel Martha's Vineyard unterbrochen hat, lässt sich heute im Weißen Haus von Justizminister Eric Holder über die Lage in Ferguson unterrichten.
Ein Bericht aus Washington von Dagmar Pepping. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Irak scheinen die Kurden ganz langsam wieder Boden zurückzugewinnen. Tagelang hatten die Kämpfer der Terrormiliz IS den Staudamm von Mossul unter ihrer Kontrolle. Nun konnten offenbar die kurdischen Kämpfer den Damm weitgehend zurückerobern. Der ist extrem wichtig für die Trinkwasser- und Stromversorgung in der Region. Martin Zagatta.
An der Talsperre am Tigris wird immer noch gekämpft, berichten kurdische Medien. Den Peschmerga, den kurdischen Truppen, soll es inzwischen aber gelungen sein, den größten Staudamm des Irak nahe Mossul wieder völlig unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Gefechte seien heftig gewesen und die Peschmerga hätten unterstützt von den Kampfjets der USA zahlreiche Islamisten getötet, behauptet einer ihrer Kommandanten. Bis zuletzt war befürchtet worden, die Terrororganisation Islamischer Staat könnte den Staudamm in die Luft sprengen, den sie vor 2 Wochen erobert hat. So aber scheint jetzt die Wasser- und Stromversorgung in einer Region gesichert, in der Hunderttausende Flüchtlinge auf Hilfe angewiesen sind. Majib Sindhi, ein Oberstleutnant der Peschmerga, ist schon überzeugt, dass das ein Wendepunkt sein kann. Die Kurden seien in der Lage, die Scharia-Milizen zu besiegen. 100%ig, ja, 100%ig.
Galak, Galak.
Zuversicht, die vielleicht verfrüht ist. In einem Dorf im Norden des Irak sollen die Dschihadisten erst am Freitag mindestens 80 Menschen umgebracht haben. Und die Kleinstadt Amirli nahe Kirkuk im Nordosten wird offenbar schon seit Tagen von den Islamisten belagert. Die 15.000 Einwohner drohen zu verhungern. Gräueltaten der IS-Milizen werden ansonsten auch aus dem benachbarten Syrien gemeldet. Sie haben dort, so heißt es, innerhalb weniger Tage rund 700 Mitglieder eines Stammes umgebracht, als sogenannte Ungläubige hingerichtet. Präsident Assad, der die Islamisten lange gewähren ließ, lässt mittlerweile seine Luftwaffe auch gegen die Gotteskrieger vorgehen. In der Stadt Aleppo sollen die Truppen des Regimes aber auch wieder Fassbomben auf ein von den Rebellen kontrolliertes Viertel abgeworfen haben. Wir lassen uns nicht vertreiben, wir bleiben bis zum letzten Blutstropfen. Das sind noch Kinder unter den Trümmern und die Welt schaut einfach nur zu, schreit ein völlig aufgebrachter Mann, offenbar direkt nach dem Angriff, in einem im Internet verbreiteten Video. Die vom Westen bisher nur zurückhaltend unterstützte Oppositionsgruppe der syrischen Nationalkoalition hat die internationale Gemeinschaft jetzt aufgerufen, nicht mit zweierlei Maß zu messen und sie genauso zu unterstützen wie die Kurden im Irak. In die Diskussion um Waffenlieferungen hat sich unterdessen auch die irakische Armee eingeschaltet, die beim Angriff der Islamisten auf den Nordirak Hals über Kopf geflohen ist und die Kurden im Kampf gegen die Terroristen weitgehend allein gelassen hat. Kriegsgerät dürfe nur geliefert werden, wenn die Regierung in Bagdad zustimmt, heißt es jetzt in einer Erklärung der Heeresleitung. Und wer Waffen in das Kurdengebiet fliegt, verletze damit die Souveränität des Irak.
Und auch in Berlin war die Lage im Irak heute Thema. Die Bundestagsausschüsse für Verteidigung und Auswärtiges haben sich zu den Konflikten beraten. Verteidigungsministerin von der Leyen stand Rede und Antwort. Es geht um mögliche Waffenlieferungen. Katrin Brandt.
10.000 Decken und vieles andere mehr wird noch diese Woche auf dem Luftweg in den Irak gehen. 25 Tonnen medizinische und sonstige Hilfsgüter sowie 75 Tonnen Lebensmittel will Deutschland insgesamt schicken. Nächste Woche dann könnte die Bundeswehr anfangen, militärische Ausrüstung zu liefern. Fahrzeuge, Westen, Nachtsichtgeräte, Detektoren. Alles außer Waffen, versteht sich. Denn noch lange nicht ist entschieden, ob die Bundesrepublik sich mit todbringenden Militärgütern im Irak einmischen wird. Quer durch alle Fraktionen sind die Meinungen geteilt. Das zeigte sich heute Nachmittag. Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin, zumindest schließt nichts aus. Nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses lobte sie heute die Offenheit, mit der im Bundestag nun alle Möglichkeiten diskutiert würden.
Man muss erst mal das Tabu brechen, darüber nicht nachdenken zu dürfen, sondern innerhalb der Verantwortung, die Deutschland auch wahrnehmen will, alle Möglichkeiten zu prüfen, um dann einzugrenzen, was wollen wir politisch und was können wir technisch.
Womöglich könnten diese Woche erste Entscheidungen fallen, in Abstimmung mit den Verbündeten, kündigte die Ministerin an. Parteifreund Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses hingegen, blieb auch heute bei seiner Skepsis.
Wenn man Waffen liefert, dann muss man Fragen beantworten über die militärischen Ziele und dann muss man ein politisches Konzept haben. Mal eben Waffen liefern und dann war es das, das löst nicht das Problem.
Röttgen forderte, militärisches Vorgehen sollte über eine Resolution des UN-Sicherheitsrates abgesichert werden. Auch Rainer Arnold, Verteidigungsexperte bei der SPD, erwartet, dass Deutschland nicht allein entscheidet.
Deutschland sollte eng abgestimmt mit den Partnern in der Europäischen Union weiter prüfen und in den nächsten Tagen auch entscheiden, welche Fähigkeiten kann welches Land am besten einbringen, um die Terroristen zu stoppen und was ist auch politisch in den einzelnen Ländern möglich.
Eine politische Gesamtstrategie forderte auch Agnieszka Brugger, Sprecherin der Grünen im Verteidigungsausschuss. Innerhalb einer solchen Strategie könne das Militärische eine Rolle spielen. Waffenlieferungen in den Irak lehnte Brugger aber ab. Und überhaupt?
Ich glaube, dass die Debatte um die Waffenlieferung davon ablenkt, was derzeit wirklich aktuell ganz dringend notwendig ist. Wir brauchen riesige Anstrengungen bei der humanitären Versorgung. 1,5 Millionen Flüchtlinge, das ist eine riesige Zahl. Und das ist das, was die Menschen derzeit aktuell ganz dringend brauchen.
Für die Linke wehrte sich Sprecherin Christine Buchholz gegen den Eindruck, ihre Partei sei in der Frage der Waffenlieferungen irgendwie gespalten.
Die Position der Linken, gerade Waffenlieferungen in Krisenregionen, in Spannungsgebiete zu unterbinden, bleibt unsere Position als Linke.
Am Nachmittag berichtete Außenminister Steinmeier im Auswärtigen Ausschuss über seine Einschätzungen der Lage im Irak und in Syrien.
5 Milliarden Euro, die wollen die Kassenärzte gerne haben. In 2 Tagen beginnen die Honorarverhandlungen von Kassenärzten und Psychotherapeuten mit den Krankenkassen. Und heute haben die Ärzte schon mal ihre Forderungen klargemacht.
Die gesetzlichen Krankenkassen haben nach wie vor hohe Rücklagen. Das wissen die 150.000 niedergelassenen Kassenärzte in Deutschland und gehen deshalb mit 2 teuren Forderungen ins Rennen.
Wir fordern unverändert eine Vergütung aller erbrachten ärztlichen Leistungen.
So der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen. Deshalb sollen zukünftig immer mehr Leistungen, die der Arzt bei seinen Patienten erbringt, einzeln vergütet werden und nicht über feste Pauschalen und Budgets. Nach Lesart der Ärzte führen die nämlich dazu, dass derzeit 10% der ärztlichen Leistungen gar nicht bezahlt werden. Die 2. Forderung, das Einkommen der Kassenärzte soll an das der Kollegen im Krankenhaus angepasst werden, auch wenn das teuer wird, so der oberste Kassenarzt.
Da kommen Sie auf gute 5 Milliarden. Wenn, ich sage jetzt mal salopp, im Himmel Jahrmarkt wäre und wir würden das heute abstellen können, dann müsste man so viel Geld in die Hand nehmen, um diese beiden Wunden zu heilen.
Nun finden die Honorarverhandlungen natürlich nicht im Himmel statt. Deshalb tauschen Kassenärzte und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen jetzt höchst irdisch und öffentlich Zahlen aus. 133.000 Euro ist das Jahreseinkommen eines Oberarztes, argumentiert Gassen. 166.000 Euro hat ein Kassenarzt aber schon heute, und zwar nach Abzug der Praxiskosten, kontern die Kassen mit einer Zahl des Statistischen Bundesamts. Das stimmt, aber da sind die Einnahmen durch die Privatpatienten mit drin, treten die Kassenärzte zurück. Was für Ann Marini vom GKV-Spitzenverband trotzdem eine gute Nachricht ist.
Diese Zahlen waren in den letzten Jahren immer strittig. Die Ärzte haben das eigentlich nicht akzeptiert, was das Statistische Bundesamt da ausgerechnet hat. Es war unstrittig, dass da natürlich immer GKV, also gesetzliche Krankenversicherung, aber auch die Einnahmen von Privatversicherten oder Gutachtertätigkeiten mit drin waren. Und da sind wir jetzt sehr froh, dass die Ärzte, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung gesagt hat, ja, jawohl, die 166.000 stimmen.
800 Millionen Euro hatten die Kassenärzte und Psychotherapeuten im vergangenen Jahr ausgehandelt. Rund 1,2 Milliarden vor 2 Jahren nach heftigen Auseinandersetzungen. Die gewünschten 5 Milliarden sind somit völlig unrealistisch. Zumal Experten davon ausgehen, dass es mit den Krankenkassenüberschüssen ab dem nächsten Jahr vorbei ist. Ein deutlich höheres Honorar für die Ärzte würde für die Versicherten somit Zusatzbeiträge bedeuten. Das weiß der GKV-Spitzenverband. Ganz einfach dürfte die Einigung deshalb nicht werden. Vor September wird nicht damit gerechnet.
Das war ein Bericht von Anne Schneider. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Anna Osius.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.